Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie auch im Namen der Autorengruppe und freue mich über die Möglichkeit, Ihnen hier nochmal zentrale Befunde des Bildungsberichts 2008 vorzustellen und möchte betonen, dass ich dieses tue als Vertreter einer größeren Arbeitsgruppe, die viele Institute und außenstehende auch Mitarbeiter umfasst. Sie wissen, der Bildungsbericht ist ein kooperatives Unternehmen, das vom DIPF koordiniert wurde, aber nicht möglich wäre ohne starke, kompetente Unterstützung durch das Deutsche Jugendinstitut, durch HIS, durch das SOFI-Institut in Göttingen und die statistischen Ämter sowohl des Bundes und der Länder und der vielen Personen, die daran mitgewirkt haben. Ich bedanke mich ganz herzlich bei den Auftraggebern, bei der Kultusministerkonferenz und beim BMBF für die Chance, dieses interessante Werk erstellen zu können und für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und Unterstützung in den letzten 2 Jahren. Worum geht es im Kern in diesem Bericht? Ich möchte diese kurze Zusammenfassung so gliedern, dass ich Ihnen, so wie ich es vor 2 Wochen in der Kultusministerkonferenz getan habe, 12 positive Botschaften nenne. Ich denke, es ist wichtig, dass wir als Bildungsforscher nicht immer nur negative Botschaften verbreiten und immer neue Problemszenarien aufmachen, die dann gerne auch in der Presse weiter verkündet werden, sondern dass wir auch deutlich machen, in welcher Weise sich das Bildungssystem positiv entwickelt. Und von diesen Botschaften gab es gleich 12, die ich den Ministerinnen und Ministern genannt habe. Die erste Botschaft ist, es gibt mehr Bildungsausgaben pro Teilnehmer in den letzten Jahren in Deutschland. Zweitens, es wird mehr vorschulische Bildung genutzt, insbesondere frühkindliche Bildung im Bereich unter 3 Jahren. Das Ausmaß von Bildung und Betreuung ist politisch gewünscht, ja auch angestiegen und soll in den nächsten Jahren, wozu große Aufwendungen notwendig sein werden, weiter steigen. Wir sehen, dass wir hier auch noch einen ganz starken Unterschied haben zwischen Ost und West. In Ostdeutschland liegen schon jetzt die Beteiligungsquoten im Alter von unter 3 Jahren bei an die 40%, während in vielen Teilen Westdeutschlands diese frühkindliche Bildung und Betreuung erst noch aufgebaut werden muss und nach wie vor Beteiligungsquoten unter 10% sichtbar sind. Diese Grafik zeigt im Übrigen auch, darauf möchte ich hier grundsätzlich hinweisen, eine Besonderheit dieses Bildungsberichts. Wir haben durch die hochkompetente Arbeit der Statistischen Landesämter und des Bundesamtes eine ganze Reihe von Indikatoren, für die wir nicht nur auf Länderebene, sondern sogar auf Kreisebene Daten verfügbar haben, sodass ein sehr differenziertes Bild auch über regionale Disparitäten in unserem Bildungswesen erscheint. Und das ist hier schön kartografisch auch dargestellt. Nächster positiver Punkt, das Einschulungsalter sinkt. Deutschland war über viele Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, bekannt dafür, dass wir eben kaum oder nur einen geringen Teil von Schülern hatten, die wirklich mit 6 Jahren eingeschult wurden, deshalb unsere Absolventen relativ alt waren. Diese Grafik zeigt, dass schon seit 1995 das Einschulungsalter stetig gesunken ist in Deutschland, denn auf der einen Seite gab es sogenannte vorzeitige Einschulungen, die angestiegen sind, auf der anderen Seite ist der Anteil verspätet eingeschulter Jungen und Mädchen zurückgegangen, sodass sich insgesamt eine Vorverlagerung des Einschulungsalters ergibt. An der Stelle kann man jetzt methodisch wieder auch sehen, dass es wichtig ist, im Bildungsbericht auch die strukturellen Veränderungen im Bildungssystem zu berücksichtigen, denn ab 2004 hat es mehrere Länder gegeben, die auch gesetzlich Veränderungen vorgenommen haben in den Einschulungsregelungen. Und für diese Länder sehen wir, dass dann der Anteil vorzeitiger Einschulungen nicht weiter gesunken ist. Stattdessen hat es, wie gesagt, eine strukturelle Vorverlagerung des Einschulungsalters gegeben. Das ist ein Beispiel dafür, dass man in der Bildungsberichterstattung auch sehr genau die jeweiligen systemischen Voraussetzungen kennen und berücksichtigen muss. Nächster Punkt in der Sekundarstufe 1. Da sehen wir, dass wir immer mehr Übergänge in höher qualifizierende Schularten, also insbesondere auf das Gymnasium haben, dass wir wesentliche Teile, vor allem die Großstädte haben in Deutschland, wo annähernd die Hälfte aller Kinder und Jugendlichen inzwischen auf das Gymnasium wechselt. Wir haben eine verstärkte Nutzung von Ganztagsangeboten. Insbesondere haben wir mehr Ganztagsschulen im Grundschulbereich, die auch intensiv genutzt werden. Da hat sich innerhalb von wenigen Jahren, innerhalb von 4 Jahren, die Zahl der Schulen, die Ganztagsangebote vorhalten, mehr als verdoppelt. Es gibt auch einen Anstieg, insbesondere im Bereich der Hauptschulen und der Gymnasien, was sicherlich mit G8 zusammenhängt. Hier ist ein Trend zu sehen, der immer noch anhält, den es allerdings auch qualitativ in seinen Auswirkungen zu verfolgen gilt, was wir gegenwärtig noch nicht tun können, da wir nicht auf die differenzierten Kerndaten der Statistik zurückgreifen, wo wir auch in der amtlichen Statistik einen Indikator für Teilnahme an Ganztagsangeboten haben. Wir haben positive Entwicklungen im Bereich der Schülerkompetenzen. Das ist ausführlich diskutiert worden im letzten Dezember, als die PISA-Ergebnisse bekannt wurden und die IGLU-Ergebnisse. Unter dem Strich möchte ich an dieser Stelle, auch weil es dazu Debatten in den letzten Wochen gegeben hat, noch einmal festhalten, wenn man es methodisch sauber durchrechnet, kann man ganz klar sagen, dass sich nicht für das Lesen im Sekundarbereich, aber für das Lesen im Primarbereich und für Mathematik und Naturwissenschaften bei 15-Jährigen belegen lässt, dass die Kompetenzen zwischen 2000 und 2006 angestiegen sind in Deutschland. Die Quote der Studienberechtigten ist angestiegen und damit zusammenhängt die Zahl der Abschlüsse außerhalb der allgemeinbildenden Schulen ist ebenfalls angestiegen. Wie das zusammenhängt, macht diese Abbildung deutlich, die darstellt, wie in 5 Jahresabständen von 1996 bis 2006 sich die Absolventinnen und Absolventen allgemeinbildender Schulen auf die verschiedenen Arten von Abschlüssen verteilt haben. Und wir sehen, der Hauptschulabschluss ist etwas weniger attraktiv geworden, aber die Zahl der mittleren Abschlüsse, aber auch der Fachhochschulreife ist stark angestiegen und nach einem zwischenzeitlichen Rückgang steigt auch wieder die Zahl derjenigen, die mit allgemeiner Hochschulreife abschließen. Und der Unterschied zwischen der Gesamtzahl der Absolventen, das sind die farblichen Balken, die Sie sehen, und denjenigen, die tatsächlich unmittelbar aus allgemeinbildenden Schulen abgehen, das sind diejenigen Werte, die mit Punkten dargestellt sind, ist besonders bei der Fachhochschulreife sehr groß. Und das bedeutet, dass diese Differenz zustande kommt durch Abschlüsse mit Fachhochschulreife, die eben nicht in allgemeinbildenden Schulen, sondern hier zumeist in der beruflichen Ausbildung erworben werden. Ein ähnliches Phänomen sehen wir beim mittleren Abschluss. Auch der mittlere Abschluss wird immer häufiger eben nicht in Realschulen oder auch nicht als mittlerer Abschluss an Hauptschulen erworben, sondern er wird erworben im berufsbildenden System oder im Übergangssystem. Und das ist ein Zeichen für die stärkere Flexibilisierung, die unser Bildungssystem eben auch auszeichnet. Wir sehen, um weiter auf die berufliche Bildung einzugehen, dass wir einen leichten Anstieg, der sicherlich auch konjunkturell bedingt ist, in den Angeboten für duale Ausbildungsplätze haben in den letzten Jahren. Und gleichzeitig haben wir einen Anstieg an Studienanfängern. Das ist aus dieser Grafik deutlich. Leider hat es nach 2003 einen gewissen Rückgang gegeben in der Zahl der Studienanfänger. Man kann lange darüber philosophieren, das wird sicherlich nachher in der Arbeitsgruppe auch ein Punkt sein, ob das etwas mit den neuen Studiengängen, mit Studienbeiträgen und so weiter zu tun hat. Positiv ist auf jeden Fall, denke ich, zu vermerken, dass wir 2007 wieder eine Trendwende zu verzeichnen haben. Studiendauer ist niedriger geworden, auch die Abbrecherquote ist gesunken in den letzten Jahren. Sie sehen hier eine Grafik, die deutlich macht, dass die Studiendauer in den unterschiedlichen Studiengängen tatsächlich 2006 etwas niedriger war als 2000, sodass wohl in irgendeiner Weise man sagen kann, dass das Studium in Deutschland effizienter geworden ist. Und last but not least, wir haben eine steigende Zahl von Hochschulabsolventen. Dies sind also 12 positive Botschaften. Und als Fazit kann man vielleicht festhalten, dass sozusagen mehr Bildung in Deutschland stattfindet. Es gibt größere Beteiligungsraten, es gibt mehr Abschlüsse in unterschiedlichen Bereichen des Bildungswesens. Deutschland steigert seine Bildungsbeteiligung und steigert den Bildungsstand seiner Bevölkerung. Aber zum einen ist das Problem, dass diese positive Botschaft nicht im Weiterbildungsbereich gilt. Und hier sind nicht nur die betreffenden Personen zu benennen. Hier geht es auch nicht ausschließlich um staatliche Förderung, sondern im Weiterbildungsbereich muss man auch über die Bereitschaft der Unternehmen reden, Weiterbildung zu veranstalten und ihren Mitarbeitern Raum für Weiterbildung zu geben. Und die europäische Statistik zeigt ganz eindeutig, dass Deutschland zu den Staaten gehört, in denen 2005 im Vergleich zu Ende der 90er Jahre die Weiterbildungsbeteiligung der Unternehmen deutlich zurückgegangen ist. Deutlicher als in anderen Staaten. Es gibt sogar Staaten, wo die Weiterbildungsbeteiligung der Unternehmen gestiegen ist. Das ist sicherlich für unsere Ökonomie und ihre Wettbewerbsfähigkeit ein Problem. Zweites Problem, es gibt eine ganze Reihe von Aspekten, die ich vorhin positiv beschrieben habe, die man unter gewissen normativen Kriterien durchaus auch als problematisch oder als negative Botschaften darstellen kann. Und zwar deshalb, weil es bestimmte Zielmarken gibt, die bildungspolitisch oder etwa vom Wissenschaftsrat gesetzt worden sind, oder gewisse Benchmarks, das heißt Vergleichsuntersuchungen, Vergleichsmaßstäbe innerhalb Europas oder global, denen sich die Bildungspolitik freiwillig unterworfen hat und die sie als relevant ansieht. Und wenn man solche gesetzten Zielmarken oder Benchmarks heranzieht, dann muss man beispielsweise festhalten, dass zwar die Bildungsausgaben pro Teilnehmer angestiegen sind, wie ich es vorhin dargestellt habe, aber dass der Anteil am Bruttoinlandsprodukt, der die zentrale internationale Vergleichsgröße ist, die etwa von der OECD berichtet wird, rückläufig ist und dass Deutschland hier sogar inzwischen unter dem OECD-Durchschnitt liegt, weil andere Staaten eben den Anteil der Bildungsausgaben am Bruttoinlandsprodukt gesteigert haben. Wir müssen, das ist ein Beispiel für eine Zielmarke, festhalten, dass zwar die Beteiligung bei unter Dreijährigen oder generell im Vorschulbereich deutlich angestiegen ist, aber wir sind nach wie vor weit entfernt von einer Versorgungsquote von 35% bei den unter Dreijährigen, so wie es inzwischen bildungspolitisch einheitlich gefordert ist. Und die Realisierung dieser Zielmarke wird in den nächsten 6 Jahren, 5 bis 6 Jahren etwa bedeuten, dass 400.000 neue Plätze vornehmlich in Westdeutschland eingerichtet werden müssen. Was das Studium anbelangt, die Zahl der Studienberechtigten, der Studienanfänger und der Hochschulabsolventen, sind wir in allen diesen Bereichen immer noch unterhalb der Zielmarken, die der Wissenschaftsrat gesetzt hat. Und ganz besonders problematisch wird es, wenn wir auf die Fächerverteilung hinsehen. Wir haben nach wie vor in Deutschland einen deutlichen Mangel an Studierenden im Bereich Naturwissenschaften und Technik. Die dritte Art von Problemen, auf die ich hinweisen möchte, ist, dass einige dieser zunächst positiv dargestellten Befunde durchaus auch ihre negativen Seiten haben, wenn man sie bewertet. Sie können ambivalent bewertet werden. Das gilt etwa für den Punkt Abschlüsse außerhalb der allgemeinbildenden Schulen. Ich habe vorhin gesagt, dass die Tatsache, dass Fachhochschulreife und auch mittlerer Abschluss inzwischen im Übergangssystem oder in den beruflichen Schulen erworben werden, dass dieses im Sinne der Flexibilisierung von Bildungsverläufen positiv zu sehen ist. Auf der anderen Seite kann man sich auch fragen, muss denn jemand, der vielleicht schon in einem Beruf eine erfolgreiche Ausbildung hatte, muss der dann anschließend noch eine Fachhochschulreife auf irgendeine Weise erwerben, um tatsächlich ein Studium aufnehmen zu können? Könnte es nicht über den sogenannten dritten Bildungsweg, wie er heute genannt wird, auch mehr direkte Zugänge in ein Hochschulstudium geben, was dann für diese betroffenen Personen auch effizient wäre, sie würden Lebenszeit einsparen. Also Flexibilisierung bedeutet eben häufig auch, dass eine gewisse Gruppe von Personen Schleifen macht und vielleicht unnötig viel Zeit investiert, um dann zu einem Abschluss und zum Studium etwa zu gelangen. Darin liegt die Ambivalenz in der Balancierung zwischen Flexibilität und Effizienz. Ein vierter Typus von Problemen, auf die ich hinweisen möchte, ist, dass selbst wenn wir durchschnittlich positive Entwicklungen haben, wir uns fragen müssen, was denn mit den Problemgruppen in unserem Bildungssystem und in unserer Gesellschaft geschieht. Und hier wissen wir nicht erst seit PISA, aber ganz besonders seit PISA, dass es so etwas wie Risikogruppen bei Kindern und Jugendlichen gibt, dass es benachteiligte Gruppen gibt im Bildungswesen, Und das sind beispielsweise die 8% eines jeden Jahrgangs, die weiterhin ohne jeglichen Abschluss die Schule verlassen. Wenn wir also auf der einen Seite sagen, es gibt eine größere Übergangsquote, etwa in das Gymnasium, müssen wir auf der anderen Seite sagen, dass an dem problematischen Ende der Verteilung, also bei denen, die ohne Abschluss die Schule verlassen, sich eigentlich nichts geändert hat. Dieses ist ein Problem, was gesellschaftlich hochrangig weiter auf der Tagesordnung bleiben muss. Und ich habe auch mit Interesse wahrgenommen, dass nach der Veröffentlichung dieses Bildungsberichtes ja auch die politischen Signale genau in die Richtung gehen, an dem Punkt der, ja, der Benachteiligten und ihrer Förderung weiterzuarbeiten. Das sind die Wiederholer in der Sekundarstufe 1, das sind diejenigen ohne Abschluss, das sind diejenigen, die immer noch zu wenig Fördermöglichkeiten haben, was insbesondere Lesekompetenz als Schlüsselqualifikation anbelangt. Und das sind last but not least, wie unser jetziger Bildungsbericht sehr deutlich macht, diejenigen, die im Übergangssystem auf der Suche sind nach einer qualifizierten beruflichen Ausbildung und häufig, wie wir feststellen müssen, sehr lange warten müssen oder insgesamt geringe Erfolgschancen haben, um überhaupt eine gute, zukunftssichernde Berufsausbildung erreichen zu können. Darüber wird Herr Wolter und Herr Bethke gleich noch sprechen. Zu den disparaten Entwicklungen gehört insbesondere die Gruppe der Migranten. Seit dem letzten Bildungsbericht spätestens, aber auch vorher schon durch die Large-Scale-Assessments, wissen wir, dass Deutschland international zu den Staaten gehören, die die deutlichsten Leistungsnachteile bei den Jugendlichen mit Migrationshintergrund haben, sowohl für die Mathematik, die bei PISA 2003 Schwerpunkt war, als auch für die Naturwissenschaften in PISA 2006, muss man feststellen, dass Deutschland im internationalen Vergleich der Staat ist, der die höchsten Unterschiede zwischen Leistungen von Migranten und Nichtmigranten hat. Und die Grafik hier, die dieses im Trend darstellt, 2000, 2003, 2006 für die drei Leistungsdimensionen, macht deutlich, dass sich an diesem Befund über die 6 Jahre hinweg, aus denen wir PISA-Daten haben, eigentlich nichts geändert hat. Das heißt, das zentrale Problem unseres Bildungswesens, dass wir Wege finden müssen, um Jugendliche mit Migrationshintergrund stärker zu fördern, das Problem steht weiter auf der Tagesordnung. Es muss uns intensiv beschäftigen. Dazu gehört inzwischen auch die Feststellung, dass wir die Segregationsprobleme, von denen wir im Bildungsbericht 2006 gesprochen haben, am Beispiel der Schulen, insbesondere der Hauptschulen, dass wir solche Segregationsprobleme durchaus auch im vorschulischen Bereich schon haben. Das heißt, durch die neue Kinder- und Jugendhilfestatistik können wir jetzt für einzelne Einrichtungen feststellen, wie hoch der Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund in diesen vorschulischen Einrichtungen schon ist. Und Sie sehen, dass insbesondere in Ländern mit hohem Migrantenanteil, etwa in Berlin, in Bremen und in Hamburg, dieses dazu führt, dass annähernd oder sogar etwas mehr als die Hälfte der Kinder mit nichtdeutscher Familiensprache in Tageseinrichtungen betreut werden, in denen die Migranten die Mehrheit darstellen. Das ist ein Aspekt von Segregation, der auch in diesem Bereich schon zu Problemen führen könnte. Es lohnt sich auch, über Strukturen zu diskutieren. Es gibt sicherlich in unserer bildungspolitischen Diskussion in der Öffentlichkeit hin und wieder Strukturdebatten, die nicht sehr weiterhelfen, aber eine Strukturdebatte muss geführt werden, und das werden Herr Wolter und Herr Bethke nachher näher ausführen. Die Frage der Strukturen der beruflichen Bildung, sie muss auf die Tagesordnung kommen, weil die Effizienz und Effektivität des Übergangssystems diskussionswürdig ist. Wir haben einen Punkt, auf den wir verweisen wollen als Aufgabe für die Zukunft, nämlich wie schaffen wir es, in Zukunft für unsere Bildungseinrichtungen ausreichend qualifiziertes und auch zahlenmäßig ausreichendes Personal verfügbar zu halten. Die Situation ist in verschiedenen Ländern, wie diese Grafik zeigt, etwas unterschiedlich. In Ostdeutschland haben wir in nächster Zeit weniger Ersatzbedarf bei Lehrkräften in allgemeinbildenden und beruflichen Schulen, etwas mehr Ersatzbedarf vielleicht bei den Kindertageseinrichtungen. In Westdeutschland ist es umgekehrt. In den westdeutschen Ländern laufen wir auf ein großes Problem zu, das mit dem Ersatz für in Pension gehende Lehrkräfte zu tun hat. Schon jetzt haben wir im Bericht festgestellt, werden etwa 3% aller Neueinstellungen für Lehrkräfte in allgemeinbildenden Schulen mit Quereinsteigern getätigt. Und wir wissen zwar nichts über deren Qualifikation und die Kompetenzen dieser Seiteneinsteiger, aber aus der Forschung über pädagogische Handlungskompetenz können wir doch schließen, dass die Qualifikation der Lehrkräfte und ihre Professionalität einen erheblichen Einfluss hat auf die Lernchancen und schließlich die Leistungen der Schülerinnen und Schüler. Und es muss ein Problem darstellen für die Bildungspolitik, wie wir sicherstellen, dass wir zum einen genügend Lehrkräfte haben, gerade auch in den Mangelfächern wie Naturwissenschaften, Mathematik, Technik, und dass diese Lehrkräfte dann auch wirklich ausreichend qualifiziert und professionalisiert sind. Zusammenfassend, drei zentrale Herausforderungen. Erstens, die Strukturen der beruflichen Bildung bedürfen einer Weiterentwicklung. Zweitens, Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund müssen weiterhin frühzeitig differenziert und kontinuierlich gefördert werden. Kontinuierlich sagen wir gerade auch deshalb, weil wir feststellen müssen, dass die entscheidende Hürde für die Personen mit Migrationshintergrund deutlich entscheidender als die Hürden innerhalb des Schulsystems. Die entscheidende Hürde eigentlich der Punkt ist, an dem sie in berufliche Ausbildung übergehen. Denn dort werden auch bei gleichen Leistungen Jugendliche mit Migrationshintergrund nach wie vor größere Probleme finden, überhaupt in Ausbildung zu kommen. Und die dritte Herausforderung ist die, das pädagogische Personal an Schulen, aber auch im frühkindlichen Bereich zu rekrutieren und zu qualifizieren. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.